Guten Morgen, willkommen zur Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie ganz herzlich Sabine Böhler. Bei nasskaltem Wetter, liebe Zuhörer, ist es kein Wunder, dass wir uns erkälten. Und so eine Erkältung geht meist mit einem Schnupfen oder sogar Husten einher. Entweder füllt sich die Nase andauernd und wir sind ständig damit beschäftigt, uns die Nase zu putzen, oder es kratzt so sehr im Hals, dass wir für unsere Umwelt unüberhörbar sind. Der Mediziner spricht bei solchen Erscheinungen davon, dass wir verschleimt sind. Froh sind wir dann, wenn diese Verschleimung endlich wieder ein Ende nimmt. Doch wie tut sie das? Was ist da eigentlich los in unserem Körper, wenn wir verschleimen? Denn so eine Verschleimung kann auch im Magen-Darm-Trakt oder auch sogar in der Blase auftreten. Was hilft gegen Verschleimung? Das ist die zentrale Frage, der wir heute in der Lebenshilfe-Gesundheitssendung nachgehen. Eingeladen haben wir für Sie die Bludenser-Ärztin für Innere Medizin und Hildegard-Heilkunde, Dr. Felicitas Karlinger. Und sie darf ich ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen, Frau Dr. Karlinger.
Einen schönen guten Morgen, Frau Böhle.
Frau Dr. Karlinger, wann häufen sich denn bei Ihnen in der Praxis die Fälle der Erkältungskrankheiten, die mit so einer Verschleimung der Atemwege einhergehen?
Ja, das hat jahreszeitlich jetzt schon begonnen, weil wir ja heuer relativ früh in den Winter reingerutscht sind. Das üblicherweise geht das so mit dem ersten Schmuddelwetter los, dass die Leute sagen, ich bin zwar nicht krank, aber ich bin verschleimt, ich habe die Nase zu, es kratzt im Hals. Es kann auch, wie Sie gesagt haben, die Blase gleich einmal sich melden, je nachdem, welcher Schleimhautbereich betroffen ist.
Mhm. Was passiert denn da eigentlich in unserem Körper? Und beginnen wir doch da mit den oberen Atemwegen, also in der Nase.
Grundsätzlich sind ja unsere ganzen Atemwege mit Schleimhaut sozusagen überzogen. Das ist Nase, Rachen, auch diese dünne Verbindung zum Ohr herüber, das ist die sogenannte Tube, wo man dann einen Tubenkatarr haben kann, bis zu den Bronchien runter. Und diese Schleimhaut hat an sich neben der Befeuchtung die Wirkung, dass sie versucht, Partikelchen oder auch Bakterien gleich einmal zu verabschieden. Das heißt, durch die Schleimproduktion wird vieles rausgeworfen, was der Körper dann nicht mehr verarbeiten muss. Das ist im Magen-Darm-Trakt ähnlich. Das heißt, je mehr Belastung wir haben, das sind die Raucher dann besonders gemeint, die sich da also einiges reinziehen, umso weniger gut funktioniert diese Abwehrfunktion über die Schleimhäute. Und deswegen muss man eben schauen, oder sollte man schauen, dass man Verschleimung wirklich wahrnimmt als einen Störfaktor und nicht sagen, ja, ist halt so, sondern gleich einmal was tut, bevor dann was Gröberes entsteht.
Wir unterscheiden ja in die unteren und in die oberen Atemwege. Und die unteren Atemwege, damit ist ja unsere Lunge, sind unsere Bronchien gemeint. Nun gibt es auch die Fälle, Frau Dr. Karlinger, dass manch einer hustet und es kommt nichts. Man spricht dann von einem trockenen Husten. Was ist denn da los in unserem Körper, wenn sich da aber einfach nichts rührt?
Der trockene Husten kann oft passieren, entweder als Reizhusten oder auch als Husten, wenn die Schleimhaut sozusagen nicht ausregulieren kann, also nicht Überschleim produziert, sondern in der Oberfläche empfindlich ist. Dieser trockene Husten kann allerdings auch eine Nebenwirkung von gewissen Medikamenten sein, kommt relativ häufig vor bei sogenannten ACE-Hämmern, also bei Blutdruckmitteln. Deswegen ist es immer gut, wenn man über längere Zeit einen trockenen Husten hat, zum Arzt zu gehen und es auch anschauen zu lassen, welche Ursache das eventuell hat, beziehungsweise beim trockenen Husten könnte natürlich auch Allergie im Hintergrund sein. Und dann ist es ganz wichtig, wenn man das noch abklären lässt.
Unser Thema heute ist ja Verschleimung der Atemwege. Doch wir haben es schon angedeutet, Frau Dr. Karlinger, es gibt ja auch noch weitere Schleimhäute in unserem Körper, die verschleimen können. Welche Organe sind denn das?
Das ist also der ganze Magen-Darm-Trakt. Das heißt, das fängt im Mundraum an, geht die Speiseröhre, den Magen, Dünndarm, Zwölffingerdarm, Dünndarm, Dickdarm bis zum Enddarm. Das ist alles mit Schleimhaut bedeckt und ist entsprechend unterworfen diesen Anfälligkeiten der Schleimhaut. Da können jetzt sowohl Infekte eine Rolle spielen, als auch wieder Allergien natürlich. Das ist sehr häufig im Darmbereich, wenn wir denken, wie oft es Milcheiweißallergien oder Weizenallergien gibt. Und ganz besonders, wenn wir nervös sind und da kommt die Seele wieder mit herein, dann ist diese Schleimhaut besonders empfindlich, dann kann man Magenschleimhautentzündung, eine Gastritis bekommen.
Warum ist es denn gerade für naturheilkundliche Ärzte so wichtig, sich immer wieder um die Schleimhäute, so kann man sagen, zu bemühen und sich vor allen Dingen darum zu bemühen, dass sie in Ordnung sind, dass sie sozusagen entgiftet sind, die Schleimhäute, dass also keine Verschleimung der Organe vorhanden ist?
Wichtig ist es sowohl für die Entgiftung, aber auch überhaupt für den Patienten, dass er wahrnimmt, dass wir sind ja leider sehr ausgerichtet, dass wir mit Krankheit verstehen, oh je, da ist jetzt gleich wo eine Sicherung durchgebrannt. Wichtig ist, dass wir schon wahrnehmen, wo Fehlfunktionen sind. Und gerade weil wir eben so viel Schleimhautbereiche haben, ist es sinnvoll, dass wir diese Verschleimung, egal wo sie startet, wahrnehmen und auch uns Gedanken machen, wie man dagegen angehen kann. Nicht nur mit Medikamenten, sondern eben auch mit der Ernährung, beziehungsweise mit allen Möglichkeiten auch sonst eines gesunden Lebenswandels. Das trifft wieder den ganzen Menschen.
Mhm. Sie sind Ärztin für Allgemeinmedizin und Sie beschäftigen sich mit der Hildegard-Heilkunde. Was sagt denn die heilige Hildegard von Bingen über die Verschleimung? Was wusste sie damals schon im 11. Jahrhundert?
Es ist ganz enorm, dass sie mit ihren verschiedenen Mitteln, auf die wir noch zu sprechen kommen, beschreibt, wo der Schleim überall sein kann, im Kopf, im Brustbereich, im Magen, im Darm, beziehungsweise dass es Erkrankungen gibt, wo man viel Schleim auswirft und entsprechend dann sagt, da muss man sich jetzt ein bisschen genauer befassen mit diesem Bereich und deswegen gibt es auch verschiedene Heilmittel für die verschiedenen Bereiche.
Und die heilige Hildegard, die hat ja auch Mittel beschrieben, die eher zur Verschleimung führen. Von denen hören wir immer wieder. Welche sind denn das?
Das sind also die sogenannten schleimenden Nahrungsmittel. Am meisten bekannt ist es von der Milch, denn auch die traditionelle chinesische Medizin weiß, dass Kuhmilch und Kuhmilchprodukte verschleimen. Bei Hildegard sind es vor allem auch die Pilze, von denen wir wissen, dass sie einfach schwer verdaulich sind, weil sie viel Zellulose enthalten, was der Darm an sich nicht verdauen kann. Das sind die Erdbeeren, da kränken sich viele und sagen, oh, die guten Erdbeeren, die nimmt sie uns auch noch weg. Inzwischen weiß man, dass Erdbeeren Methanbildner sind, das ist ein giftiges Edelgas, das sich bildet. Wir kennen die Erdbeeren ja, die dann so aufgedunsen und quackelig werden. Die Erbsen schleimen ein bisschen, das Schweinefleisch, weil es den Stoffwechsel zu sehr anheizt. Entsprechend natürlich gehört auch die Wurst dazu.
Und wenn Hildegard von Milch spricht, meint sie Kuhmilch?
Meint sie Kuhmilch, ganz speziell. Natürlich, sie beschreibt jetzt nicht speziell, was wir alles machen aus der Milch, Joghurt und Buttermilch, sondern allgemein Kuhmilch und alle Produkte, während gerade die Ziegenmilch, sagt sie, wäre ganz wichtig für alle, die mit den Bronchien empfindlich sind oder erkrankt sind. Die sollten zum Heilen, auch von Asthma, wird in England inzwischen schon auf verschiedenen Kliniken Ziegenmilch angeboten, gerade bei Kindern, weil das gut ist fürs Immunsystem und anregend zur Heilung ist.
Also zu den verschleimenden Nahrungsmitteln zählt die Kuhmilch mit all ihren Produkten. Dazu zählen auch alle Käsesorten, Kefir, was es alles gibt, Buttermilch. Es gibt die Theken sind ja inzwischen voll und sie rät eher zu Schafs- oder Ziegenmilch bzw. deren Produkte. Ja. Pilze haben Sie noch angesprochen. Pilze gehören ja auch gerade in unserer Küche besonders zu Nudelgerichten oder in die Soßen oder dergleichen. Meint sie da tatsächlich alle Pilzsorten?
Sie beschreibt vor allem die Pilze, die am Boden wachsen, die Schleimbildner sind. Wir sind es eher wenig gewohnt. Sie schreibt von Baumpilzen, vor allem die auf Buchen wachsen, die seien besser bekömmlich. Wir kennen eigentlich nur aus dem Import die Shiitake-Pilze, die eigentlich auch Baumpilze wären und die man sozusagen als gesund oder gesünder einstufen könnte.
Willkommen bei Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Ihrem Haus. Heute mit der Hildegard Heilkunde. Ich bin verbunden mit der Ärztin für Allgemein- und Hildegard-Medizin, mit Dr. Felicitas Karlinger. Heute geht es uns um die Verschleimung und wir stellen Ihnen jetzt verschiedene Heilpflanzen vor. Beginnen werden wir jetzt mit der Akelei. Gartenbesitzer kennen Sie sicherlich als eine Pflanze, die sich unermüdlich überall aussüht, sät und im Frühjahr wunderbar in weiß, rosa und in lila blüht. Sie zählt zu den Giftpflanzen, da sie unter anderem ein krebserregendes Blausäureglykosid enthält. Als Heilpflanze wurde die gemeine Akelei erstmals von Hildegard von Bingen erwählt. Ja, Frau Dr. Karlinger, welche Wirkung hat denn die Akelei auf unsere empfindlichen Schleimhäute?
Hildegard beschreibt die Akelei als eine kühlende Pflanze. Sie hat ja da immer die Bezeichnungen wärmend, kühlend, feucht und trocken. Und sie sagt, wer viel Schleim auswirft, soll die Akelei, und zwar die Blätter, nicht die Blüten, in Honig schneiden und diesen Akelei-Honig essen. Man kann das natürlich auch mit getrockneten Akelei-Blättern machen, denn die frischen muss man nur in kleiner Menge verwenden, sonst wird es gleich einmal schimmlig oder in den Kühlschrank stellen zwischendurch. Am besten ist also, wenn man getrocknete Blätter mit Honig mischt und das dann über den Tag verteilt, 2-3 Mal ein Teelöffel in etwa einnimmt. Wer viel Schleim auswirft, das ist also jetzt nicht genau beschrieben, ob das von den Bronchien oder vom Magen kommt. Meistens trifft es ja den oberen Rachenbereich und auch die Bronchien, wenn man von Auswurf spricht.
Ich frage nochmal nach, den Akelei-Honig kann ich mir also durchaus aus getrockneten Blättern schon im Sommer oder im Frühjahr zubereiten, kann ihn dann bis zum Herbst, zur Winterzeit dann auch problemlos im Keller aufbewahren, oder?
Ja, das geht gut, natürlich dicht verschließen und auch kühl aufbewahren, das ist klar. Man kann natürlich auch die Akelei einfach trocknen und im Winter das dann zubereiten, je nach der Menge, die man braucht, ist vielleicht noch praktischer.
Also Akelei-Honig, ist es jetzt, haben wir ja eben schon gehört, die Akelei ist eine Giftpflanze. Worauf muss ich denn da achten?
Also die selber herstellen wollen, die dürfen nur die grünen Blätter verwenden, nicht die Blüten. Und auch von den grünen Blättern, das Gift ist ja meistens Frage der Menge, nicht zu viel. Man verwendet also so ein schwaches Teelöffelchen für 200 Gramm Honig, das ist wohl ausreichend. Dann kann eigentlich nichts passieren.
Also das sagen wir noch, wiederholen wir nochmal. Also die Akelei ist eine Giftpflanze. Verwendet können jedoch die grünen Blätter getrocknet. Und man verwendet, wenn man sich einen Honig zubereitet, auf 200 Gramm Honig eingestrichenen Teelöffel. Ja, soweit zur Akelei. Gehen wir doch zum Salbei über. Er ist bekannt als Erkältungsmittel, oft in Form von Bonbons, die wohlschmeckenden Salbei-Bonbons oder als Tee. Wie wirkt denn der Salbei auf die Schleimhäute, Frau Dr. Karlinger?
Der Salbei ist warm und trocken, beschreibt ihn Hildegard. Er ist eigentlich das Mittel auch zu entgiften gegen die Toxihomores, also die Umweltgifte. Und wer Überfluss an Schleim hat und einen Stinkatem. Stinkatem ist ja was, das relativ häufig vorkommt, dass Leute, die sagen, ich bin gesund, aber mein Partner oder die Nachbarn sagen, ich habe einen schlechten Mundgeruch. Meistens liegt es ja nicht am Mund oder an den Zähnen, sondern es kann eben genauso aus den Bronchien oder aus dem Magen kommen. Dann soll man diesen Salbei in Wein kochen, damit der Extrakt stärker wird und von diesem Salbeiwein 2-3 Mal am Tag so ein Likörgläschen trinken. Schmeckt jetzt nicht zum süchtig werden, aber hilft wirklich sehr gut zur Reinigung, dass der Körper, also das, was er nicht mehr los wird, besser entgiften kann.
Also da sagen Sie damit auch, weil unser Thema ist ja heute die Verschleimung, dass der Grund für einen Stinkatem könnte durchaus sein, dass es ein Defekt der Magenschleimhäute zugrunde liegt.
Es ist ja heute so, dass wir das oft gar nicht mehr abschätzen können, was wir an Giftstoffen aufnehmen, wenn man die Schwermetalle, die Pestizide, ja, quer durch, da wissen wir, dass da sehr viel ist, was der Körper irgendwie verschafft. Aber sehr wohl können da Blockaden sein über diese sowohl falsche Ernährung als auch belastete Nahrungsstoffe, wie auch natürlich von der Luft angefangen. Das wissen wir schon beim Ozon, dass das die Schleimhaut irritiert. Und
stimmt es, dass der Salbei auch der Aufguss sehr gut inhaliert werden kann, gerade bei Erkältungskrankheiten, wenn wir Kopfschmerzen haben, weil der Kopf, die Nasennebenhöhlen verschleimt ist?
Gibt Hildegard zwar nicht an, aber ich weiß, dass das relativ gängig ist und ich denke, da ist wieder das eigene Gespür gefragt, schauen, tut mir das gut, mal probieren, wie es wirkt. Ein bisschen muss man aufpassen, dass der Salbei nicht zu sehr austrocknet. Und der Salbei in größerer Menge ist auch mit Vorsicht zu genießen, wenn man empfindliche Nieren hat. Also gerade beim Salbei-Tee nicht zu viel verwenden. Salbei-Tee ist kein Getränk, sondern ist ein Heilmittel.
Wir lutschen ja gerne die Salbei-Bonbons und haben das Gefühl, dass es tatsächlich lindert. Ist das ein Placebo oder ist es tatsächlich so der Fall?
Das ist tatsächlich so. Wobei Hildegard ja den Röstzucker angibt, auch zum Lösen von Verschleimungen. Und wenn man das kombiniert mit dem Salbei, also Salbei-Zuckerl, sagt man in Österreich, also Salbei-Bonbons, dann hat man einen doppelten Effekt praktisch. Denn dieser Röstzucker, da schreibt sie, wenn man im Hirn und Brust wie verschlossen ist, das ist also, trifft es nicht das Hirn, sondern die Stirnhöhlen hauptsächlich, das Gefühl, da ist alles zu betoniert, bei Nebenhöhlenentzündung oder auch bei bestimmten Entzündungen im Bronchienbereich. Zum Lösen kann man also diesen Röstzucker, das kann karamellisierter Zucker sein oder eben auch in Kombination mit dem Salbei als Salbei-Bonbons.
Ja, den Röstzucker, den habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben. Der erinnert ja erstmal an ein Genussmittel und nicht an ein Heilmittel. Eher wird uns ja empfohlen, den Zucker zu meiden, gerade auch wenn wir zum Diabetes neigen oder sogar schon Diabetiker sind. Was ist denn jetzt genau Röstzucker? Woraus besteht er, Frau Dr. Karlinger?
Im Mittelalter war der Zucker natürlich noch was Besonderes. Bei uns ist er Billigware. Hildegard an sich nimmt Rohrzucker und den sagt sie, soll man in der Pfanne rösten, also karamellisieren im Grund. Und dann hilft er also zum Lösen und diesen Röstzucker kann man dann in Getränke reingeben, beziehungsweise entsprechend kombinieren, wenn man mag. Man kann diesen Röstzucker zum Beispiel übers Habermus geben, also übers Hildegard-Frühstück, wenn man schon belastet ist mit dieser Verschleimung. Auch da wieder, Röstzucker ist Heilmittel und jetzt sozusagen nicht was ich 20 Mal am Tag ein Zuckerl lutschen soll, dann wird es zu viel, sondern wirklich gezielt schauen, was tut mir gut. Und der Diabetiker muss halt da einfach aufpassen und muss andere schleimlösende Mittel in Verwendung nehmen.
Jetzt haben wir schon über die Akelei gesprochen, aus deren Blätter, es ist eigentlich eine giftige Pflanze, aus deren Blätter wir einen Honig herstellen können. Wir haben gesprochen über den Salbei und jetzt über den Röstzucker. Wann sollten wir diese schleimlösenden, diese unsere Schleimhaut heilenden Mittel denn einsetzen und für wie lange?
Es ist so, dass wenn die Schleimung sehr massiv ist, dann gibt Hildegard vor allem den Salbei und eben auch den Röstzucker an, bei Überfluss an Schleim. Auch die Akelei, wer viel Schleim auswirft. Es ist so, dass diese einzelnen Mittel gut kombiniert werden können. Man spürt es dann selber sehr gut, sobald sich der Schleim löst und der Körper den ganzen im Schleim sozusagen blockierenden Stoffe ausgeworfen hat, dann kann man damit aufhören. Bringt also nicht sehr viel, das Vorbeugen zu machen, weil das wirklich ein Mittel ist, das genau an Verschleimung gebunden ist.
Die Brennnessel, die ist bekannt als ein Entwässerungsmittel, gerade bei Blasenleiden, Blasenentzündungen. Sie kommt gerne zum Einsatz bei entgiftenden Frühjahrskuren und auch bei der Verschleimung. Wie wirkt die Brennnessel?
Die Brennnessel ist eines der Mittel, der den verschleimten Magen bzw. die Eingeweide, Hildegard spricht nicht speziell vom Darm, sondern von Eingeweiden, wenn die verschleimt sind, dann soll man die Brennnessel einsetzen, eben als Frühjahrskur, als Brennnesselspinat, auch in kleinen Mengen als Brennnesseltee, aber auch da als Heilmittel speziell und nicht als Getränk.
Also als Getränk sollte man die Brennnessel als Therapeutikum sehen und nicht als einen Flüssigkeitszufuhr, wenn wir unseren Flüssigkeitshaushalt ausbalancieren möchten.
Das ist wichtig, dass man gerade diese Tees, bei Hildegard kommen die Mittel ja nicht allzu viel in gekochter Wasserform vor, also in Teeform vor, sondern sehr oft als Beilage, so eben wie der Brennnesselspinat, zu Speisen. Und da ist wirklich wichtig, dass man das dann gezielt einsetzt.
Es gibt zwei Elixiere, die Hildegard von Bingen auch empfiehlt zur Entschleimung der inneren Organe. Das ist einmal das Pfingstrosenwurzelelixier und das Brombeerelixier. Nun sind das beides Präparate, die wir nicht einfach so in der Apotheke oder auch im Reformhaus bekommen. Das ist doch tatsächlich etwas Hildegard-Spezifisches.
Ja, ganz bestimmt. Ich ziehe im Schnitt das Brombeerelixier vor, weil sie davon spricht, wenn vor allem im Lungenbronchienbereich einfach zu viel Schleim produziert wird. Das gibt es ja verschiedene Erkrankungen, nicht nur bei der Bronchitis, sondern auch sozusagen bei Erkrankungen, wo die Schleimhaut überreizt ist, wie auch bei einer sogenannten Mukoviszidose. Das ist eine angeborene Erkrankung, wo alle Schleimhäute zu viel und zu dicken Schleim produzieren. Da setze ich dann gern das Brombeerelixier ein, weil die Brombeere an sich da schon angreift, werden Brombeerblätter verwendet. Es ist im Brombeerelixier dann noch ein Ysop, es ist Bertram drin, das ist ja auch schon ein Schleimminderungsmittel und es ist Oregano und Honig noch dabei. Und ich habe unheimlich gute Erfahrungen gemacht, wenn so ein langer, lästiger Husten ist, der immer wieder mit Auswurf in Kombination ist, dann kann man das Brombeerelixier nehmen. Zwar sagt Hildegard, nach kleinen Mahlzeiten weniger und nach großen Mahlzeiten etwas mehr trinken. Das kann man also dann selber nach dem Frühstück halt nur Stamperl, nach dem Mittagessen halbes Tässlein davon.
Und das Brombeerelixier kann ich mir in der Apotheke bestellen oder vielleicht habe ich auch die Adresse von einem Versandhandel, der sich auf Hildegard-Präparate spezialisiert hat. Dort findet man das auch in den Produktlisten. Und wer keinen Versandhandel kennt, der geht einfach auf die Webseite von Radio Horeb. Dort haben wir einige Adressen für Sie aufgelistet. Unsere Webseite ist www.horeb.org. Pfingstrosenwurzelelixier, auch wieder eine Pflanze, dessen Blüte wohl bekannt ist. Und jetzt sagt die heilige Hildegard, die Wurzel der Pfingstrose wirkt gegen Verschleimung. Hat man eine Ahnung, wie sie darauf gekommen ist? Das frage ich mich immer wieder. Wie sind damals die Menschen auf die einzelnen Ideen gekommen, was gegen was wirkt?
Zum Teil sind sie durch Beobachtung dazugekommen. Hildegard selber sagt ja, sie hat alle ihre Heilmittel aus ihrer visionären Schau, also nicht durch Naturbeobachtung. Bei der Pfingstrose ist es so, dass sowohl die Samen wie die Wurzel verwendet wird. Muss man ein bisschen aufpassen, sonst hat man bald keine Pfingstrosen mehr im Garten, denn die Pfingstrose vermehrt sich über die Wurzeln und wenn man zu viel ausgräbt, dann bleibt da nicht mehr viel übrig.
Also man könnte das Elixier auch durchaus selbst herstellen, wenn man viele Pfingstrosen hat und vielleicht die Pflanzen verjüngen möchte. Das gibt es ja manchmal auch.
Und sie gibt es speziell an, wenn man Auswurf hat, also wenn der Körper diesen Schleim in Übermaß produziert und er nicht, so wie beim Brombeerelixier, da nimmt man es vor allem zum Schleimlösen. Bei der beim Pfingstrosenelixier gibt man es vor allem, wenn sehr viel Auswurf da ist.
Das kann bei einer chronischen Bronchitis der Fall sein oder auch bei der winterlichen Erkältung.
Genau, auch bei Nebenhöhlenentzündungen, weil sie schreibt Schleim in Kopf und Brust, also da kann genauso Nebenhöhlenentzündung sein, Rachenentzündung, das muss also nicht jetzt nur Bronchien und Lunge betreffen.
Ja, nun werden uns sicherlich auch viele Eltern zuhören, Großmütter, Mütter, Väter und sich die Frage stellen, sind denn diese Elixiere oder auch die Tees, sind die für Kinder geeignet? Wenn ja, was muss ich beachten?
Bei den Elixieren ist es so, dass ja großteils gekochte Weinformen haben, das heißt, durchs Kochen verabschiedet sich ein Großteil des Alkohols, das in dem Elixier dann circa noch so viel Alkohol wie in einem Bier drin ist, und wenn man da Kindern ein Teelöffelchen gibt, kann da überhaupt nichts passieren. Es ist ja in den alkoholischen Tropfen, die man sonst auch oft kriegt, genauso Alkohol drin, wobei ich so in etwas, kommt natürlich darauf an, wie empfindlich ein Kind ist oder wie krank, wie anfällig. So ab dem dritten Lebensjahr gibt man es entweder Teelöffelchenform oder bei den größeren Kindern Esslöffel dann, je nach Gewicht und Krankheitszustand. Kann man aber ohne weiteres über längere Zeit auch dann geben.
Und bei den Tees oder bei den Heilpflanzen wie Brennnessel, Salbei und auch dem Akerlei-Honig?
Das sind also ohne weiteres für Kinder geeignet. Beim Tee ist es auch so, dass man nur kleine Mengen gibt, also ein halbes Tessle. Beim Akerlei-Honig gibt man es am besten ein bisschen aufs Brot, auch je nach Alter reicht oft zweimal ein halbes Teelöffel. Bei größeren Kindern kann man ruhig zweimal einen Teelöffel geben, entsprechend dem Krankheitsbild.
Der Lorbeer, das ist ja ein Gewürz, das so manches Gericht, gerade auch in unserer deutschen Küche, verfeinert. Doch es findet auch Anwendung in der Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen. Könnte man sagen, das Lorbeerblatt ist auch ein universelles Schleimlösungsmittel?
Die Lorbeere hat scheinbar eine ganz starke entzündungshemmende Wirkung. Hildegard gibt sie nämlich auch als Lorbeeröl oder Lorbeersalbe beim Rheuma an. Und die Lorbeeren, also nicht das Blatt, sondern die Beeren, sollte man in Wein kochen bei verschleimtem Magen. Reinigt also und hilft bei entzündeten Magenschleimhäuten sehr gut. Da ist also die Hauptwirkung wohl die Entzündungshemmung dabei.
Nun sagen Sie die Lorbeeren, also die Früchte. Mir persönlich ist noch nicht aufgefallen, dass es sie in Läden zu kaufen gibt, aber vielleicht waren meine Augen auch verschlossen.
Es gibt es also nicht allzu oft, muss man genau schauen, weil es eben nicht so oft angefordert wird. Man kriegt es aber in sowohl Naturkostläden als auch Läden, die italienische Produkte haben, also aus dem Süden Produkte, da kriegt man auch die Lorbeeren, nicht nur die Blätter.
Also wenn ich Lorbeeren, die Früchte, aufkochen möchte, erkundige ich mich nach diesen Beeren am besten in der Apotheke oder in einem gut sortierten Reformhaus. Oder vielleicht schaue ich auch in die Produktliste von einem Hildegard-Versandhandel.
Auf alle Fälle, ja.
Bertram und Fenchel sind auch noch Produkte, also ein Kräutlein. Das sind Kräuter, die auf unserer Liste stehen, ein Kraut und ein Gemüse. Was wird vom Fenchel benutzt?
Fenchel ist eines der wenigen bei Hildegard, von dem sie sagt, wie auch immer gegessen. Das heißt, man könnte sowohl die Samen nehmen für einen Tee, man kann einen Fenchelknolle als Salat essen, als Gemüse im Süpplein drin. Man kann auch das Fenchelkraut essen. Ausnahmsweise bei ihr, sie meistens sagt sie, man soll die Gemüsesorten auch viele Kräuter kochen. Beim Fenchel sagt sie eben wie auch immer gegessen. Das heißt, er wirkt auf alle Fälle. Fenchel ist sehr stark basisch, das heißt, er ist gut für den Magen, nach Hildegard auch gut für die Augen. Und bremst eben die Verschleimung ein. Das heißt, hilft wohl durch diese basische Wirkung, die Schleimhaut zu neutralisieren und die überschüssende Säureproduktion runterzubremsen.
Mhm. Könnte man also sagen, der Fenchel sollte nicht kurmäßig angewandt werden, sondern kann wirklich das ganze Jahr über verkonsumiert werden als Tee oder auch als wohlschmeckendes Gemüse?
Das ist sicher gescheit, weil der Fenchel ja auch einer der Fröhlichmacher ist und das kann man immer brauchen.
Und Bärtraum gehört ja, ist ja auch eines der Gewürze, die in der Hildegard-Küche nicht fehlen sollten und auch ruhig täglich angewendet werden können.
Ja, der Bärtraum ist eigentlich ein Muss, wenn man sich mit Hildegard beschäftigt. Ist so nicht nur Basisgewürz, weil es heißt so schön, es erhält den Gesunden gesund und macht den Kranken gesund. Bärtraum, sage ich immer, soll man so in der Menge nicht statt Salz, sondern wie Salz verwenden zum Würzen. Und er vermindert eben den Schleim im Kopf- und Halsbereich. Deswegen ist für alle, die schnell verkühlt sind und dann eben verschleimt sind, gut, wenn man so ähnlich wie beim Ölziehen in der Früh vor dem Zähneputzen 1-2 Messerspitzen Bärtraumpulver auf die Zunge gibt, das dann so hin und her zuzelt, dann putzt es praktisch die Schleimhaut mal durch. Am besten ins WC spucken, da kommen viel Keime mit, und dann erst Zähne putzen, dann hat man schon eine Basisreinigung gemacht.
Also gehört der Bärtraum nicht nur ins Küchenregal, sondern auch in den Spiegelschrank oder den Waschbecken. Gut. Ja, für viele gilt das Rehfleisch als eine reine Delikatesse. Mhm. Für die Hildegard ist es ein Nahrungsmittel gegen Verschleimung. Wieso?
Sie schreibt vom Rehfleisch, es reinigt von Schleim und von Stinkendem. Das trifft also auch alle, die zu einen empfindlichen Darm haben, die also viel eher dazu neigen, eine Entzündung eventuell zu haben, wie bei der Colitis, ob es jetzt Morbus Crohn oder ein Colitis ulcerosa oder sonst eine Erkrankung in dieser Richtung ist. Und da soll man das Rehfleisch in kleiner Menge, muss ich dazu sagen, es muss also jetzt nicht das Teller bedecken, sondern in kleiner Menge immer wieder anbieten. Hildegard sagt ja auch gerade vom Rehfleisch, dass es bei krebsartigen Erkrankungen therapeutisch eingesetzt wird, weil sichtlich über diese Reinigung, heute würde man sagen, antioxidative Wirkung, also die Zellen regeneriert.
Ja, lassen Sie uns zum Abschluss über den Odermenning sprechen. Ja, wie findet der Odermenning denn Anwendung bei Hildegard von Bingen?
Der Odermenning ist an sich eine ganz hübsche Pflanze, wächst bei uns in jedem Garten. Wild habe ich ihn noch nicht gesehen, aber ich denke, gibt es auch Regionen, wo er wächst. Es ist eine Pflanze, die winterhart ist, die ganz hübsch so in gelben Rispen blüht. Und Hildegard gibt ihn an für den kalten Magen. Bei Hildegard ist der kalte Magen ja ein Krankheitsbild. Das sind vor allem die, die schnell kalte Hände, kalte Füße haben. Oft gehört ein niedriger Blutdruck dazu. Die also, wo der Magen, das Magen ist bei Hildegard die Energiezentrale, wo der Magen nicht richtig auf Betriebstemperatur kommt. Und bei den kranken Eingeweiden soll man den Odermenig jetzt nicht in Wein kochen, sondern in Wein einlegen, bis der Wein den Geschmack angenommen hat. Das ist also so ein würziger Geschmack, deswegen wäre es natürlich gut, wenn man den Odermenig im Garten hat. Und diesen Wein soll man dann in kleinen Mengen zum Essen trinken.
Jetzt haben wir über viele verschiedene Präparate, Produkte, sogar über Rehfleisch gesprochen. Jetzt ist nur so die große Frage, die sich ja dann uns Laien auftut, wann wenden wir denn was an? Welche Mittel würden Sie denn jetzt bei einer akuten Verschleimung, sei es von der Blase, dem Magen oder der oberen und unteren Atemwege, empfehlen, Frau Dr. Karlinger?
Also ich würde, so wenn man allgemein spricht, sicher mit dem Salbei anfangen, wenn es die Atemwege speziell betrifft, die Akelei dazu nehmen. Und wenn es die Lunge oder die unteren Bronchien betrifft, eher das Brombeerelixier noch dazu. Es gibt ja Menschen, die grundsätzlich wissen, dass sie mit der Schleimhaut empfindlich sind, dass sie schnell verschleimt sind. Und da nimmt man dann auch noch als Basis klarerweise den Bertram und Rehfleisch mit rein. Wenn es akut ist, ist es immer so, dass dieses schleimlösende Mittel oft ja nicht das einzige ist, sondern dann muss man zusätzlich schauen, ob Fieber dabei ist oder wie die Erkrankung sich auswirkt.
So, Frau Dr. Karlinger, ich darf eine Hörerin begrüßen. Es ist Frau Wilgosch. Sie hat uns angerufen aus dem Raum Ingolstadt. Grüße Gott, Frau Wilgosch.
Ja, grüß Gott, grüß Frau Gott. Dr. Karlinger. Ich hätte gerne mal gewusst, wie könnte man denn dieses Brombeerelixier und das Pfingstrosenelixier, kann man das selber machen und wie macht man das?
Im Prinzip können Sie es selber machen. Ich habe allerdings jetzt die genauen Rezepte, also die Zusammensetzung, nicht im Kopf. Es gibt von Hildegard von Bingen, die Dr. Herzger hat das zusammengeschrieben mit Dr. Strelow, die große Hildegard-Apotheke, und da würden die genauen Mengen dabei stehen, wie man es macht.
Ach ja, das wäre es schon dann. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, alles Gute. Ja, und für alle, die sich für diese Bücher interessieren, Sie können die genauen Titel unter Angabe auch der ISBN-Nummer und auch den Preis, sagen wir Ihnen, können Sie bei unserem Hörerservice erfragen. Die Rufnummer vom Hörerservice, das ist die 0700 7525 7525, oder Sie gehen ins Internet unter www.horeb.org. Wir haben auch unter anderem über den Röstzucker gesprochen. Den Röstzucker, den kann man sich selber herstellen. Aber was ist beim Konsumieren des Röstzuckers besonders auch für ältere Menschen zu beachten?
Das eine haben wir kurz erwähnt, das ist sicher der Diabetes. Das heißt, dass die Menschen, die mit einem erhöhten Blutzuckerspiegel zu kämpfen haben, die sollen natürlich mit dem Zucker grundsätzlich Minimum nur umgehen. Das andere ist, dass der Röstzucker auch ein bisschen säuert, und heutzutage, wo wir ja fast alle ein bisschen übersäuert sind, muss man da auch aufpassen, dass man die Magenschleimhaut, das merkt man selber, wenn man zu viel Bonbons schluckt, lutscht, dass das dem Magen nicht gut tut, dass man also da nicht zu viel Säure fördert.
Mhm. Frau von Habsburg hat eine Frage an Sie. Grüß Sie Gott.
Ganz herzlichen Dank für den Beitrag. Ich bin auch Mama und habe jetzt gerade auch zwei Mäuse, die sehr verschleimt sind. Und frage jetzt ehrlich gesagt, ich habe immer an dieses Pelargoniengewürz gedacht, die Gewürzmischung und die eingebacken in Pfannkuchen und Grießnocker. Ist denn sowas möglich, dass es auch dann wirkt gegen die Verschleimung? Ich habe gedacht, dass es in die Richtung geht.
Jein, ich würde Pelargonienpulver eigentlich mehr bei viralen Infekten, die meistens auch ein bisschen mit Fieber einhergehen, einsetzen. Wenn es wirklich vor allem die Verschleimung ist, dann würde ich bei Kindern fangen immer mit Makelei-Honig an. Weil das da eigentlich ganz, ganz gut löst. Ist die Frage, ob es mehr im Kopf sitzt, also mehr Schnupfen und Hals ist, oder ob es schon runtergerutscht ist von der Verschleimung?
Ist schon runtergerutscht auch, ja, weil natürlich nicht die Nase geputzt wird, wie es so sein soll.
Das ist bei Kindern schwierig.
Kennt man so.
Ist ja. Husten auch dabei?
Ja, kommt natürlich jetzt in dem Zusammenhang.
Also da ist auch ganz gut das Wermutöl zum Einreiben.
Wermutöl,
weil es wirklich wärmt, und der Wermut ist ja bei Hildegard der Meister gegen alle Erschöpfung, also kräftigt vor allem Kinder sehr gut. Und dann reibt man das abwechselnd mal vorn auf der Brust und mal hinten zwischen die Schulterblätter ein. Dann löst sich's auch schneller.
Ja, wunderbar. Das Andorn noch vielleicht, der Andornwein, den ich immer mache, darf ich den Kindern geben, auch wenn ich schon sehr ausgekocht habe?
Wie alt sind die Kinder?
Der Größere, mein dann, wäre in Frage kommen. 4,5 wollte ich für ihn fragen.
Kann man ohne weiteres. Andorn ist, muss man halt wissen, ist bitter, also ja. Muss man ihm vorwarnen, dass das grauslich schmeckt, aber das ist in kleiner Menge ohne weiteres. Das ist ein ganz ein tolles Hustenmittel an sich.
Ja, mir hat es mir geholfen, dass ich es überhaupt nicht kriege, wenn ich von Ihnen dann angesteckt werden würde, habe ich das genommen und vorweg sozusagen und habe gar nichts abgekriegt dann von der Krankheit.
Ja, also vorbeugend ist sonst wirklich Spelakonienpulver schon sehr gut auch gegen diese ganzen Infekte. Wobei für Erwachsene kann man dann ruhig am Abend eine Zeit lang mal so einen Pelagonienwein machen.
Dann aus dem Pulver in Wein eingekocht.
Dann braucht man nicht einmal kochen, muss man Wein nur wärmen. Ich sage immer, wer sich was Gutes tun will, soll sich einen Messwein holen, weil da gibt es den spanischen Messwein, der ist ein bisschen süß und das schmeckt sowieso nicht zum süchtig werden, aber dann schmeckt es nicht ganz so grauslich. Und da tut man so in einer Achtel warmen Messwein einen halben Teelöffel Pelagonienpulver rein und trinkt das am Abend.
Klasse, wunderbar, vielen lieben Dank. Ja. Zur Stärkung vielleicht noch der Organe, dass das gar nicht so weit kommt bei Kindern. Was kann ich da tun, dass die Lungen oder die Nasenschleimhäute da irgendwie gestärkt sind?
Ja, im Grunde ist eigentlich schon wichtig, das, was wir am Anfang gesagt haben, von den Kuhmilchprodukten weg und eher scharf Ziegenkäse, beziehungsweise es gibt ja Ziegenmilch inzwischen schon im Tetrapack, also fällt gar nicht weit das auf. Das schmeckt auch im Wesentlichen ein bisschen cremiger, aber auch nicht viel anders als eine Kuhmilch, dass man da schon schaut, dass man eben nicht zu viel Verschleimendes reinbringt. Und das andere ist sicher bei Kindern schauen, dass sie rauskommen an die Luft, dass sie also nicht, Kindergarten ist ja oft schon ein Problem, dass sie da so zu viel in Kontakt mit anderen Kindern sind, die schneuzen und husten und ihre Schleimproduktion um sich werfen, dass sie sich da nicht so leicht anstecken.
Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Habsburg. Ich würde jetzt gerne als nächstes Frau Thiel begrüßen. Grüß Gott, Frau Thiel.
Grüß Gott zusammen. Ich habe eine Frage zum Salbei. Und zwar habe ich immer sehr viel, also Rachenentzündungen, Stirnhöhlenprobleme und so weiter. Und ich habe viel Salbei-Bonbons gelutscht. Jetzt kann ich die nicht mehr nehmen. Ich bin irgendwie allergisch. Also kann das sein, wenn man sehr viel Salbei nimmt, dass das auch allergisch macht? Also ich muss dazu sagen, ich bin sowieso allergisch gegen ganz vieles. Mhm. Also ich bin grundsätzlich allergisch. Mhm. Aber was könnte man da machen? Was könnte man sonst lutschen?
Es ist also mal das Problem, dass man grundsätzlich gegen alles allergisch werden kann, überhaupt wenn man empfindlich ist und sehr schnell reagiert. Und dass eigentlich das Beste, was man so verwenden kann, wenn man grundsätzlich Halsweh hat, dass dieses Bertram-Speicheln in der Früh, damit das grundsätzlich die Schleimhaut schon mal fit gemacht ist. Ja. Und sonst würde ich einfach immer wieder mal den Mund ausspülen mit ein bisschen Fencheltee. Sie müssen ja nicht so viel trinken, wenn Sie nicht mögen, aber...
Ja, trinken kann ich das schon. Das
können Sie gut, ja. Dann trinken Sie einfach tagsüber einige Tassen Fencheltee, dann haben Sie auch eine ganz gute Wirkung.
Und zum Honig haben Sie gesagt, Akeleihonig für die Verschleimung. Aber wenn man jetzt einen sehr empfindlichen Magen hat, dann merke ich immer, dass der Honig mir auch nicht gut tut.
Ja, weil er reizt natürlich ein bisschen. Ja. Ich würde also beim Akeleihonig dann einfach ganz kleine Mengen nehmen und richtig im Mund schon zergehen lassen, dass es sozusagen über die Mundschleimhaut schon wirken kann.
Und wenn man so, also diese Krankheit einfach nicht los wird, jetzt war ich 14 Tage also ziemlich krank, dann habe ich das Gefühl gehabt, ja, jetzt habe ich es überwunden. Dann bin ich wieder rausgegangen und jetzt habe ich wieder einen roten Hals und wieder, also ja, dann auch diese Schwäche, also nicht nur jetzt diese Symptome, sondern unheimliche Schwäche, weil ich das Gefühl habe, sobald ich Entzündung habe, ist das einfach, bin ich auch schwach.
Da würde ich also erstens bei Halsschmerzen, das, was wir zuerst gesagt haben, das Pelagonienpulver einsetzen, also das Grippepulver, das wirklich bei Halsweh unheimlich gut tut. Und ganz wichtig, das sage ich immer dazu, wenn man so wiederkehrende Infekte hat, dann so eine Art Heilfasten, möchte ich fast sagen, angehen. Bei den Tieren kennen wir das ja, wenn die Tiere krank sind, die ziehen sich einen Winkel zurück und stellen einmal das Essen ein und lassen den Körper ausregulieren. Machen Sie mal eine Woche nur Gemüse und ein bisschen Dinkel dazu. Der Dinkel hat ja super Wirkung.
Mache ich alles.
Ist sonst irgendwas? Ist natürlich hier im Rahmen zu.
Nee, das geht zu weit.
Frau Thiel, genau. Ja. Lassen wir es so stehen. Ja. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Ja. Gottes Segen. Auf Wiederhören.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Vielen herzlichen Dank. Danke.
Als nächstes möchte ich Frau Kraus begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Frau Dr. Karlinger. Folgendes, eine kurze Frage. Ich verwende die Akelei roh und schneide ein zartes Blättchen in den Salat. Ist das erlaubt?
Ist erlaubt, ja.
Ja. Also nicht so viel, ne, je nach Menge des Salates, weil einer meiner Söhne ist auch verschleimt und mit Honig komme ich da nicht dran und da verwende ich das so. Also das kann man.
Das kann man, es gibt sie sogar an, jetzt nicht so nur bei der Verschleimung, sondern wenn man Halslymphknoten geschwollene hat, dann soll man die Akelei roh kauen, also bisschenweise.
Also im Salat gebeißt.
Im Salat passt
es. Salat, ne?
Ja, ist gut.
Ja, und dann würde ich der Vorgängerin noch raten, ich habe auch das Problem mit wiederkehrenden Erkältungskrankheiten. Und da hat mir ein Hildegard-Freund empfohlen, morgens nüchtern, wie Sie auch gesagt haben, eine Messerspitze Bertram und abends vor dem Schlafen gehen. Und das mache ich jetzt kurmäßig schon längere Zeit, ganz gezielt, und es hat mir sehr geholfen.
Super.
Dankeschön für den Tipp noch. Auf Wiederhören,
bitte.
Frau Kraus.
Gern geschehen. Dankeschön für Ihre Auskunft. Tschüss.
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 Aus Augsburg habe ich jetzt Frau Jakob am Telefon.
Grüß Sie Gott. Ja, grüß Gott, Frau Dr. Karlinger und Frau Böhler. Ich habe jetzt eine Frage im speziell. Da gibt es doch den Goldstaub, also Gold. Und ist das ein Allheilmittel zur Ausleitung von Giftstoffen oder wie ist das gedacht?
Die sogenannte Goldkur ist etwas, das das Immunsystem stabilisiert. Da haben Sie also gar nicht Unrecht. Wäre ein allgemeines Mittel, wie es Hildegard gar nicht wenig hat, wo der Gesunde gesund bleibt. Also dieser Goldstaub, den man mit Dinkelmehl vermischen soll und mit Wasser zum Teig machen. Die Goldkur macht man einmal im Jahr.
Ja.
Hat eine ganz gute Wirkung bei Rheuma und eben bei allen, die schnell Infekte kriegen, weil das Gold scheinbar wie ein Katalysator wirkt, wird also im Körper eine Zeit lang gespeichert und hilft dann, die Entzündungsprozesse abbauen.
Also das kann man nur mit in Dinkelmehl, also im Pfannkuchen?
Nein, nicht im Pfannkuchen. Man tut also, sind zwei Obuli, das sind 1,2 Gramm Goldstaub, also Goldpulver. Das soll man ungefähr mit 2 Esslöffel Dinkelmehl vermischen.
Ach so.
Mit Wasser zum Teig verarbeiten. Und die Hälfte von diesem Teig nimmt man nüchtern am ersten Tag.
Schmeckt
pampig, aber kann man ja was nachtrinken.
Aha.
Und aus der zweiten Hälfte macht man einen Keks, entweder auf der Pfanne oder im Backrohr. Und diesen Goldkeks, den soll man am Tag drauf nüchtern essen. Und das hält für ein ganzes Jahr an.
Und also nur 2 Esslöffel Dinkelmehl?
Genau.
Und sonst nichts?
Nein, sonst nichts.
Ganz super. Und den Goldstaub, wo kann man den kriegen?
Ja, auch in den Hildegard-spezifischen Läden.
Also ist das schon so
abgepasst,
1,2 Gramm?
Gut, kriegt man als Goldkur zu kaufen.
Und da sind oftmals auch dann die Rezepte nochmal dabei.
Ja.
Dankeschön für Ihren Anruf.
Auf
Wiederhören, Frau Jakob. Auf Wiederhören. Frau Kirchgessner, Sie darf ich noch herzlich begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Dr. Karlinger, Frau Böhler. Ich hätte eine ganz kurze Frage, und zwar meine Tochter, die ist 1,5 Jahre, ist auch nicht oft krank, aber wenn sie krank ist, ist sie sehr verschleimt, und auch wenn sie gesund ist, sie hustet immer Schleim hoch. Kann das eine Allergie sein oder ist sie einfach dazu veranlagt oder was könnte ich da mal ausprobieren?
Da würde ich, also das sind die sogenannten lymphatischen Kinder, das kommt öfters vor, die nicht krank sind, aber wenn sie dann ein bisschen größer sind, sind sie immer irgendwie schnupfig oder rotzig. Und
nee, gar nicht eigentlich.
Nicht. Es ist nur von den Bronchien her.
Ich denke es, ja.
Ich würde also da schon Allergie abklären, weil das sehr oft Hausstauballergie sowas auslösen kann.
Ja.
Kuscheltiere, Teddybären und sowas sind da leider besonders belastet. Dass man auf der richtigen Ecke sozusagen anfängt zu behandeln. Und ansonsten können Sie auch den Bertram zum Würzen, für 1,5 kann man das schon gut machen, in die Mahlzeiten mit reingeben.
Ah ja, okay.
Gut, dann danke ich Ihnen, Frau Kirchgessner. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, das war unsere letzte Hörerin für heute in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Heute haben wir über wieder über die Hildegard-Heilkunde gesprochen. Mein Gast ist Felicitas Karlinger. Sie ist Ärztin für Allgemein- und Hildegard-Medizin und unser Thema war die Verschleimung. Frau Dr. Karlinger, fassen wir doch einfach nochmal zusammen. Und zwar würde ich ganz konkret Sie nochmal fragen, was kann ich tun, wenn ich gerade ganz akut vielleicht unter einer Bronchitis leide oder unter einer verschleimten Nasennebenhöhle, also die Nase tropft und läuft?
Da würde ich also gleich einmal mit der Akelei beginnen, mit dem Akelei-Honig, den Salbei mit einsetzen. Und wenn das ein akutes Geschehen ist, schauen, wenn Fieber dabei ist, dann würde ich noch, das kann man auch überall nachlesen, Meisterwurzel nehmen. Die Meisterwurzel ist so das Antibiotikum bei Hildegard und das reinigt sehr gut bei bakteriellen Infekten.
Die Meisterwurzel ist aber nicht das Pelargonienpulver.
Nein, ist nicht Pelargonienpulver. Mhm. Pelargonienpulver ist bei viralen, also bei typischen Grippeinfekten, und die Meisterwurzel ist bei bakteriellen, wenn man also das, was man aushustet oder schneuzt, wenn das Richtung Grün geht, dann schaut es nach bakteriellem Infekt aus.
Und die Präparate, wie zum Beispiel auch den Akelei-Honig, den kann ich mir selbst herstellen oder wenn
gibt's
ich ihn jetzt brauche, kann ich ihn mir direkt in der Apotheke besorgen oder im Hildegard-Fachhandel.
Ja.
Und Adressen vom Hildegard-Fachhandel bekommen Sie entweder im Internet oder Sie gehen auch auf unsere Homepage www.horeb.org. Ja, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns für diese Sendung zur Verfügung standen. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören.
Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
Ja, wer gerne Informationen zur Sendung wünscht oder wer auch sagt, ich möchte doch mal einen Hildegard-Therapeuten aufsuchen. Es gibt eine Homepage, deren Adresse wir für Sie bereithalten, wo es im gesamten deutschen Raum Hildegard Experten gibt, die auf dieser Liste stehen. Das ist eine Liste der internationalen Hildegard-Gesellschaft. Wir kennen natürlich die einzelnen Therapeuten nicht, aber sie sind zum Teil der Hildegard-Gesellschaft bekannt und können daher empfohlen werden. Der Hörerservice hält diese E-Mail-Internetadresse für Sie bereit und weitere Informationen zur Sendung. Sie erreichen den Hörerservice unter der 0700 7525 7525. Eine CD der heutigen Sendung können Sie sich bestellen bei meinen Kollegen vom CD-Dienst. Dazu die Rufnummer 0700 7525 7520. Per Postcard können Sie auch alle Lebenshilfesendungen herunterladen oder auch als Download im Internet. Gehen Sie einfach auf unsere Homepage. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich für heute ganz herzlich verabschieden. Haben Sie noch einen guten und gesegneten Tag.